Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
Herzlich willkommen bei der 30. Ausgabe der Glockenbachwelle. Spiegel-Bestsellerliste Platz 3. Lieblingsbuch des Deutsch-Schweizer Buchhandels. Ausverkaufte Lesungen noch und nöcher. Die Rede ist von Für Polina von Takis Würger. Und wir freuen uns riesig, heute den Autor dieses bezaubernden Romans zu Gast zu haben. Die heutige Runde in der Glockenbach-Buchhandlung, zumindest in Gedanken. Pamela Scholz, leidenschaftliche Buchhändlerin und Inhaberin der Glockenbach-Buchhandlung.
Hallo.
Meine Wenigkeit Steffi Sack, ich blocke auf Nur Lesen ist schöner, sowie unser heutiger Gast, Takis Würger, preisgekrönter Journalist und Bestsellerautor. Willkommen bei uns in der Runde, Takis.
Hallo.
Pam, magst du uns und unseren ZuhörerInnen kurz erzählen, was uns heute erwartet?
Oh, wir haben ganz viel vor. Wir werden Boxen, Siege verzeichnen und Rückschläge hinnehmen. Wir werden zarte Melodien komponieren und schwere Klaviere schleppen. Wir werden besondere Freundschaften schließen und allen voran, wir werden uns ganz schwer und heftig verlieben. Und gemeinsam wollen wir euch ZuhörerInnen da draußen einen Einblick hinter die Kulissen von Polina gewähren und einige Tasten auf der Klaviatur des Schriftstellerlebens von Takis Würger klingen lassen.
Das klingt ja nach einem ganz wunderbaren, nach einer ganz wunderbaren Mission für heute, Pam. Ich würde beginnen, Takis, dich kurz vorzustellen. Du bist 1985 im niedersächsischen Hohenhameln geboren und nach deinem, Entschuldigung, stimmt das?
Das stimmt, ich bin da auf dem Bauernhof geboren, zu Hause.
Ah. Großartig, ehrlich, das ist ja toll, eine Hausgeburt.
Ja, bei meinem jüngeren Bruder hat mein Vater gesagt, wenn meine Mutter das nochmal macht, dann reicht er die Scheidung ein.
Das spricht ja für sich, oh Gott. Naja, gut, aber ist ja alles gut gegangen. Du bist auf die Welt gekommen und aus dir ist ein ganz stattlicher Mann geworden, von daher...
Und es gibt die große Geschichte in meiner Familie, dass meine Schwester aus dem am Morgen dann ins Zimmer gekommen ist, als ich geboren wurde und komplett mit Schlamm bedeckt war und ihre ganzen Hände irgendwie, weil sie draußen im Schlamm gespielt hat. Und meine Mutter hat dann mich als Säugling in Lenas völlig verdreckten Hände gelegt. Gibt es leider kein Foto von, aber...
Also, was für ein schöner Start ins Leben.
Ja.
Finde ich super. Schön.
Du hast nach deinem Abitur, bist du Entwicklungshelfer geworden und bist nach Peru gegangen. Dann hast du ein Volontariat bei der Münchner Abendzeitung gemacht und die Henry-Nannen-Journalistenschule in Hamburg besucht. Nach deiner Journalistenausbildung warst du als Reporter und Redakteur beim Nachrichtenmagazin Der Spiegel aktiv und warst dort in Krisenregionen wie Afghanistan, Libyen und Irak und hast von dort berichtet und für deine Arbeit auch zahlreiche Journalistenpreise eingeheimst. Später bist du nach England gegangen, um am St. John's College der Elite-Universität Cambridge Ideengeschichte zu studieren. Warst dort auch im Cambridge University Amateur Boxing Club aktiv und wurdest dann, korrigier mich, wenn es nicht stimmt, zum Cambridge Blue geadelt, wodurch du Zugang zu diversen Clubs und Societies der Universität bekommen hast. Was muss man sich denn darunter vorstellen?
Also es ist gar kein Adel, sondern wenn du in einer Sportart, die die Universität als wichtig begreift, gegen Oxford gewinnst oder in so einer Sportart, wo alle sowieso irgendwie Olympioniken sind, so wie Rudern, überhaupt nur antrittst, dann bekommst du die Auszeichnung Cambridge Blue und dann hast du damit so bestimmte Sonderrechte, unter anderem das Sonderrecht, so einen sehr hässlichen, hellblauen Blazer zu tragen.
Also ein richtiges Privileg, den zu tragen, ja?
Der ist auch aus so einer Art Teppich, Oh Gott. Und total warm immer, wenn man den anhat. Aber das war, also damals war das schon groß, so Blue zu werden. Und es war vor allen Dingen spannend, ne? Weil ich hatte einen sehr blutigen Kampf gegen Oxford. Und danach kannten mich alle. Und da sind dann ein paar Türen aufgegangen, die vorher zu waren.
Cool. Ja, Wahnsinn. Cool. Du hast 2017 deinen Debütroman Der Club herausgebracht und bist auch seither als freier Autor tätig. Es sind einige weitere Bücher erschienen. Es folgten Stella, Noah und Unschuld. Und einige dieser Bücher wurden auch zu Bestsellern und sind bereits in mehrere Sprachen übersetzt worden. Jetzt ist kürzlich dein neuester Roman Für Polina bei Diogenes erschienen. Ist das jetzt schon eine ganz gute Umschreibung oder habe ich tatsächlich jetzt etwas vergessen, was du sehr gerne noch ergänzen wollen würdest?
Ja, das sind ja nur die ganzen guten Sachen. Also ich finde es immer so interessant, weil also ne, man wird immer vorgestellt mit den ganzen Sachen, die einem gelungen sind. Mir ist ja auch vieles nicht gelungen. Es ist irgendwie schön, dass ich das auch gemacht habe, aber ich habe auch irgendwie sehr viele Sätze geschrieben, die nicht bestsellertauglich waren und ich habe irgendwie sehr oft irgendwie gedacht, dass das alles gar nichts werden wird, mit diesem Traum jetzt Schriftsteller sein zu dürfen und habe sehr viele Journalistenpreise und irgendwie Literaturpreise auch nicht bekommen. Also das darf man schon, finde ich, kannst du jetzt, das hättest du jetzt schlecht sagen können, das wäre lustig gewesen, da hätte ich, glaube ich, geschluckt. aber das gehört genauso dazu, wie irgendwie die tollen Sachen, die dann im Wikipedia-Eintrag stehen.
Auf und du hast einen tollen Bildband über Boxen hast du auch rausgebracht, gell?
Ja, das habe ich damals gemacht, weil ich irgendwie das Geld zusammenbekommen musste für mein Studium. Und da hatte ich eigentlich gar nicht vor, irgendwie Buchautor zu werden. Aber da hat sich die Gelegenheit geboten, dass ich so ein Buch mit 20 Geschichten übers Boxen herausbringe. Das heißt Knockout. Und ist im kleinen, feinen Ankerherz Verlag erschienen.
Oh, das ist aber ein toller Verlag.
Ja, ich finde den auch super. Ja.
Sehr leidenschaftlich und große Liebhaber des Buches und machen irgendwie alles selbst. Und die haben mir die Chance gegeben, dieses Buch zu machen. Und die meisten Autoren sind so meine engen Freunde, das ist ganz lustig. Und teilweise auch irgendwie heute selber Romanautoren, also Björn Stefan zum Beispiel, der hat selber ein Buch rausgegeben im vergangenen Jahr. Der war da noch irgendwie Journalistenschüler damals. Das war total super. Der hat bei Galliani hat er sein erstes Buch gemacht. Nur vom Weltraum aus ist die Erde blau, heißt es.
Ja, toll. Da haben wir ja schon gleich einen Buchtipp, den wir uns notieren können. Bevor wir näher auf dein Buch beziehungsweise überhaupt dein Schaffen eingehen als Schriftsteller, haben wir immer ein paar Shortcuts, die ich dir quasi entgegenwerfe und du darfst dich intuitiv für eine der beiden Antwortmöglichkeiten entscheiden. Das wird wahrscheinlich nicht ganz so schwer sein, weil das eine oder andere haben wir irgendwie schon gehört. Wie schaut's
aus? Soll ich das dann auch begründen?
Wenn du möchtest, wenn dir danach ist, kannst du es gerne begründen oder du kannst es einfach als Antwort so im Raum stehen lassen. Okay. Also ich glaube, die erste, wobei kann man gar nicht sagen, Boxen oder Klavier spielen?
Boxen.
Und das ist, glaube ich, leicht zu beantworten, wenn man jetzt schon zugehört hat. Oxford oder Cambridge?
Ja, Cambridge.
Autor oder Journalist?
Autor.
Chopins erstes Klavierkonzert oder Polinas Melodie?
Hoffentlich irgendwann Polinas Melodie. Aber im Moment das erste Klavierkonzert.
Pasta con la Mollica oder Spaghetti Bolognese?
Pasta con la Molizia.
Gibt es da eine Geschichte dazu? Das Gericht wird denen, die das Buch schon gelesen haben, jetzt vertraut sein. Denen, die es noch nicht gelesen haben, werden herausfinden, dass das in der Geschichte eine große Rolle spielt.
Also ich habe nahezu fanatisches Verhältnis zu Nudeln. Also ich habe zum Beispiel, ich gucke in dieser Sekunde, wir zeichnen das ja aus und ich sitze hier in der Wohnung meiner wunderbaren Verlobten und ich gucke auf den Herd und da steht eine Pfanne mit nicht aufgegessenen Nudeln. und ich versuche eigentlich jeden Tag Nudeln zu essen, was das Zusammenleben mit mir manchmal sehr nervig macht. Aber ich bin ja ziemlich groß, also ich bin 1,99 und mache wow. ziemlich viel Sport und ich habe, glaube ich, einfach relativ viel Energiebedarf und so eine Nudel ist da einfach eine feine Sache. Und ich habe irgendwie sehr, sehr viel, wirklich sehr viel Nudeln gekocht und irgendwie in allen Variationen und in dem Roman ist das so eine, im Grunde genommen so eine Aglio Olio Variation, wenn man keinen Parmesankäse hat, was ich mir eine Zeit lang, als ich zum Beispiel volontiert habe, wie ihr vorhin gesagt habt, na, bei euch im tollen München, bei der Abendzeitung, da war ich, hatte ich ziemlich wenig Geld, auch weil ich irgendwie zu stolz war, mir von meinen Eltern was geben zu lassen. Und dann war immer der Trick, statt Parmesankäse so geröstete Brotbrösel zu nehmen. Und das ist eigentlich schon das ganze Gericht aus diesem Roman. Und davon habe ich einfach schon viel gegessen.
Ja, wunderbar. Wir haben noch einen Shortcut. Gleich und gleich gesellt sich gern oder Gegensätze ziehen sich an?
Also in meinem Fall, in meinem Leben auf jeden Fall die Gegensätze, die sich anziehen.
Ja, das ist aber ja auch eine ganz gute Wahl, wenn man so auf die Protagonisten deines aktuellen Romans schaut.
Ja, und ich glaube auch einfach ein guter Kompass für alle von uns, weil das Leben wesentlich spannender ist, wenn die Menschen, die einen umgeben, einen überraschen können, ne? Und einen ergänzen können, wo man selbst möglicherweise nicht so spektakuläre Gedanken denkt. Ja. Und wenn man irgendwie nur mit seinesgleichen irgendwie zusammen ist, was schon schwierig genug ist, das gibt es ja auch nicht wirklich, aber dann entgeht einem so unendlich viel. Ja, ich habe jüngst, letzte Woche war in Leipzig hier das Shostakovich-Festival, und da war ich und habe mir ein Konzert angehört, was echt grandios ist und irgendwie auch irre, weil Shostakovich halt irgendwie auch irre ist. Und habe mir so dieses Orchester angeschaut und wie viele unterschiedliche Menschen da zusammenkommen. Von unterschiedlichen Orten und mit völlig unterschiedliches Alter und Gender und was weiß ich noch alles. Und ich habe gedacht, wie wunderbar die Menschheit doch ist, vor allen Dingen, wenn sie dann zusammen ein Stück spielen. Ja? Und wenn da alle gleich wären, dann ginge das nicht. Dann wäre es ein Posaunenchor.
Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Ja, wunderbar. Herzlichen Dank dafür. Du hast jetzt quasi das Privileg, als unser Gast zu Beginn unserer Welle in die Rolle des Buchhändlers zu schlüpfen und uns drei Bücher ans Herz zu legen, die man sich in deiner Meinung nach nicht entgehen lassen sollte. Was wären das für welche?
Ja, also mein erster Tipp wäre für jemanden mit sehr viel Stress und ein Mensch, der ein Buch sucht, das die Fähigkeit hat, einen zu beruhigen und einen mitzunehmen in eine Welt, in der es zwar Sorgen gibt, aber auch sehr viel Schönheit und faszinierende Gedanken. Und zwar ist das die geheime Geschichte von Donna Tartt. Das lese ich gerade lustigerweise nochmal, also glaube ich zum dritten Mal, weil ich so aufgeregt war in den letzten Monaten, durch diese Publikation von Für Polina und die Lesereise, die damit zu tun hatte, dass ich nicht lesen konnte. Ich habe es einfach nicht hingekriegt. Mir hat irgendwie Ruhe gefehlt. Und jetzt ist die Lesereise also fürs Frühjahr vorbei. Im Herbst geht es dann weiter. Und genieße das wieder lesen zu dürfen und habe mit der Secret History, also mit der geheimen Geschichte, wieder angefangen. Hab's jetzt halb durch und es erzählt die Geschichte von 5 jungen Freunden und Freundinnen an einem nordamerikanischen kleinen College und wie sie, das steht auf der ersten Seite, deswegen ist es kein Spoiler, wie sie zu Mördern werden. Mhm. Und wie Donatate schafft, die Psychologie dieses Mordes und zu erklären und uns dazu Komplizen zu machen, finde ich, ist großartig.
Hm, cooler Tipp. Sehr cooler Tipp. Welche hast du noch?
Mein zweiter Tipp wäre von Anne Serre, das Buch Die Gouvernanten, erschienen im Unionsverlag. Das ist ein Buch für alle, die Lust haben auf richtig hohe Literatur und überrascht werden wollen. Und eigentlich ist es eher eine Novelle als ein Roman. Und mal sehen oder lesen wollen, was in so einem Buch möglich ist, wenn sich die Autorin traut. Und Anne Serre tut das. Die Gouvernanten erzählt die Geschichte von 3 leicht durchgeknallten jungen Frauen anfänglich, die Gouvernanten von so einer wilden Horde Kinder sind, in so einem utopischen Landsitz und die so ein bisschen hüten und irgendwann merken, sie interessieren sich eigentlich nicht nur für Kinder, sondern auch für Männer und dann auf so eine ganz selbstbewusste Art und auch auf eine, mit so einer völlig angstfreien Brutalität sich irgendwie diese Männer nehmen. Und das ist so radikal und so großartig, völlig selbstverständlich, feministisch, dass es mir ein großes Vergnügen bereitet. Ich habe mich aufs Sofa gelegt, habe es angefangen und habe es durchgelesen in einem Rutsch. Ist, glaube ich, schon 20 Jahre alt, aber ist gerade im Taschenbuch im Unionsverlag wieder zu haben und ich kann da jedem nur ans Herz legen, sich das zu krallen.
Die Gouvernanten. Ist aber bestimmt nicht ganz dünn, oder? Hat ein paar mehr Seiten, klingt zumindest so.
Nee, das ist dünn. Ich weiß nicht, wie viele Seiten das hat, aber das liest man in 1,5 Stunden durch.
Ach was. Steht auch schon auf meiner Leseliste. Ja, das will ich auch unbedingt noch lesen.
Ja, cool. Und jetzt bin ich auf den dritten Tipp gespannt. Wir haben jetzt schon was für richtig gut, die Lust haben auf richtig gute Literatur und zum Beruhigung. Und was ist das dritte?
Das dritte ist ein Buch, oder anders, ich habe letztens mal gelesen, dass nichts auf der Welt so gut dazu dient, Cortisol abzubauen, wie das menschliche Gefühl der Ehrfurcht. Und das entsteht am einfachsten, wenn man in die Natur geht oder irgendwie sich das Meer anschaut oder irgendwie einen Waldspaziergang macht. Und ich glaube, das entsteht auch, wenn man das Buch Till von Daniel Kehlmann liest. Wir haben das große Glück, dass wir mit diesem großen Schriftsteller live erleben dürfen. Und der ist irgendwie intelligent, der ist witzig, extrem genau. Und dann auch noch, also ich hatte ich war mal für eine Zeit in New York und da hatte ich das verrückte Glück, neben ihm zu wohnen. Er ist auch noch unglaublich freundlich und hilfsbereit. Werde ich nie vergessen, wie ich da mit so einem riesigen Koffer an meinem ersten Tag vom Flughafen kommend über die Straße lief und auf einmal sagt jemand, bist du nicht Tages Würger? Und es war Daniel Mann.
Das gibt's ja nicht.
Und, ja, unglaublich.
Und er hat einfach von mir 10 Meter entfernt gewohnt. Und ich bin jedes Mal fast in Ohnmacht gefallen, wenn er sich irgendwie gemeldet hat. So, hey, hier ist Daniel, hast du Lust auf eine Lesung in Brooklyn zu gehen? Ich dachte so, um Gottes Willen.
Geil.
Ja, Wahnsinn.
Und Till ist, die Geschichte Till Eulenspiegels erzählt, wie Daniel sie erzählen wollte. Und es ist ein Buch über einen Menschen, der sehr viel Leid erlebt und in einer sehr leidgeprägten Zeit lebt und nie jammert. Mhm. Mhm. Und das ist fantastisch und hat eine unfassbare Relevanz, finde ich, für uns heute. Und Es ist ein Buch, was ich gelesen habe damals, als ich auf Lesereise mit dem Club war. Und es gab einen Moment, da habe ich gesagt, wenn ich das Kapitel nicht durchhabe, bis ich an meinem Stopp bin mit der Regionalbahn, dann fahre ich einfach weiter, habe ich gedacht. Dann lasse ich meine Lesung ausfallen.
Und lese ja, cool, aber weiter. Das macht ein gutes Buch aus, oder? Dass ja, man keine Lust hat, aufzuhören.
Wunderbar. Ich würde mir wünschen, er würde jedes Jahr eins schreiben.
Oh ja, das stimmt.
Der Aufruf ist gerade an Daniel Kielmann rausgegangen. Gut, jetzt haben wir von drei sehr, sehr interessanten Büchern gehört. Jetzt kommen wir mal zu deinem. Ich bin mir sicher, dass die Pam auch dafür ganz wunderbare Worte findet und einmal kurz erzählen möchte, worum es in Für Polina geht.
Ja, sehr gerne. Also Hauptprotagonist in dem Roman ist Hannes Prager. Hannes Prager kommt als Produkt eines italienischen One-Night-Stands und einer verdorbenen Tiramisu auf die Welt. Seine Mutter Fritzi ist Überlebenskünstlerin, die ganz genau weiß, was sie möchte und was nicht. Und das ganz intuitiv. Schon in der Geburtsklinik lernt sie ihre künftige beste Freundin Günesh, sage ich das richtig, Takis?
Günesh,
kennen, die gerade ein Mädchen namens Polina auf die Welt gebracht hat. Ja, und so nimmt die Geschichte dann ihren Lauf. Hannes ist ein sehr schüchternes Kind, der Musik und Melodien sehr zugetan, wenn er nicht sogar das absolute Gehör hat. Und schon früh lernt er das Klavier spielen. Polina hingegen ist ein absoluter Wirbelwind, hat immer Fragen auf Lager und Hummeln im Hintern. Dennoch sind die beiden unzertrennlich. Und als Hannes dann ins Teenageralter kommt, wandeln sich seine Freundschaftsgefühle in Liebe. Und das traut er sich aber nicht, der Polina zu gestehen, und komponiert ihr stattdessen ein Lied, welchem er ihre gesamte vielfältige Persönlichkeit einverleibt, also Polinas Melodie. Die Wege trennen sich trotzdem von den beiden und Hannes wird eher vom Leben gelebt, als dass er selbst richtig lebt. Bis ihm eines Tages klar wird, dass es so nicht mehr weitergehen kann und er Polina weiterfinden muss. Und er hat ja immer noch ihre Melodie. So viel mal zum Inhalt des Buches.
Takis, ich habe tatsächlich das Buch gerade in der Hand bzw. vor mir liegen. Und habe mir schon beim ersten Mal, als ich quasi auf die Rückseite vom Buch geschaut habe, gedacht, wow, ein Ritterschlag von Juli C. und Martin Suter. Das Zitat von Juli C., Takis Würger folgt seinen Figuren so einfühlsam, dass sein Roman wirkt wie eine berührende Melodie. Wie fühlt sich das für dich an, Takis, dass die beiden so ganz wunderbare Worte gefunden haben? Also auch Martin Suter gibt hier seine Empfehlung ab für ein Werk, das du geschaffen hast.
Das fühlt sich an wie ein Geschenk. Ja. So wie ganz vieles, was mit diesem Roman sich anfühlt, wie ein Geschenk. Der Umstand, dass ich bei Diogenes veröffentlichen darf und damit ein Traum für mich wahr wird, der nahezu, also der wirklich rührende Support, die Unterstützung aus dem Buchhandel. Dieses Frühjahr, das ist großartig. Ich meine, wenn ich einen Roman schreibe, ist das ja, das ist ja nicht selbstverständlich, dass das ein Erfolg wird. So, ne? Und für Polina ist jetzt seit irgendwie, wir haben jetzt 100.000 Bücher verkauft.
Yay!
Wow! Das cool. Habe ich heute erfahren.
Ja, Gratulation!
Und ich weiß halt, das liegt einfach an ganz, ganz vielen Menschen, die beschlossen haben, dass sie dieses Buch mögen und die etwas für dieses Buch tun. Ja? Und ich meine, das seid an allererster Stelle ihr, aber auch irgendwie Juli C. und Martin Suter haben irgendwie die Fähigkeit gehabt, ihr Herz zu öffnen für so ein Buch, was gar nicht so einfach ist. Man bekommt ja häufiger mal so Anfragen, also die bekommen die wahrscheinlich täglich, so ein Blurb, wie das in Fachsprache heißt, also so ein Zitat für den Buchrücken zu liefern und sich die Zeit zu nehmen, die Ruhe zu nehmen, das zu tun und dann die Größe zu haben, so liebevoll über das Werk eines anderen zu sprechen, ist wunderbar. Ja. Mhm.
Das ist wirklich toll. Und vor allem auch das mit den Figuren, das ist wirklich so. Also allein Fritzi schon, ich liebe ihre Art, die Welt zu sehen und wie sie einfach macht und die Dinge so annimmt, wie sie kommt und das Beste daraus macht. Und ich finde, sie führt einem so vor Augen, wie wenig Dinge das eigentlich im Leben braucht, um glücklich zu sein. Also wir haben so viel und allein diese Szene, wie sie da den Hannes in den alten Schulrucksack steckt und dann mit ihm dann die Gegend radelt, das ist einfach so geil. Also da braucht es keine, ich weiß nicht, wie sie da alle heißen, Tragen und Zeug und Kinderwegen, es ist einfach cool. Und auch der Humor, wenn sie da gefragt wird, wer ist denn eigentlich der Vater? Und sie sagt, ja, ein Tiramisu aus Bologna. Das ist
einfach, ist einfach ich glaube, also ich wünsche das zumindest jedem Kind, wünsche ich eine Mutter, die drei Dinge vereint, nämlich Liebe, Zuversicht und ein bisschen Kampfeswille.
Ja.
Und ja. Das ist das, was Fritzi hat.
Ja.
Und deswegen macht die, glaube ich, so viel Spaß.
Total. Aber auch die anderen, also Heinrich, bei dem die beiden dann da unterschlüpfen und Bosch, Hannes, späterem Freund da, da ist so viel Liebe zum Detail drin, dass man die Personen einfach bildlich vor Augen hat, auch wie sie aussehen oder wie man sie sich vorstellt in seinem Kopf. Wie entwickelst du denn deine Figuren? Wie kommen sie zu dir?
Na, die sind schon angelehnt an Menschen, die ich kenne oder auch so, also praktisch dann mehrere Eigenschaften, die ich irgendwie, die mir begegnet sind, sind da, vereinen sich dann. Fritzi ist sehr nah angelegt an meine Mutter. Und Bosch zum Beispiel ist so eine Art perfekter Mix meiner Freunde.
Okay. Alle in einem.
Alle in einem, ja. Und natürlich dann auch wieder gar nicht. Also das ist ja das Faszinierende an Literatur, dass man schreibt über Dinge, die man kennt und man schöpft aus den Erfahrungen, die man gemacht hat und dann erschafft man daraus etwas, was es so eben nicht gibt in der Welt. Also meine Mutter ist nicht Fritzi Prager. Ne?
Ja.
Die wäre niemals mit 17 alleine nach Italien getrennt und hätte da irgendwie eine Nacht mit dem Marmorhändler verbracht. So ist sie nicht. Und das Tolle beim Schreiben ist, dass ich es teilweise selber nicht so genau weiß. Also ich war schon mal in Luca und ich habe da schon irgendwie nachts auf den Plätzen gesessen und ich habe irgendwie schon viel in Italien rumgesessen und Negronis getrunken und den Menschen zugehört und Bücher gelesen in dem Schatten der Stadtmauern. Und gleichzeitig ist es Fiktion. Ja? Es kommt irgendwo auch aus dem Unterbewusstsein. Und manchmal habe ich so das Gefühl als Autor, es geht gar nicht so sehr darum, eine Geschichte zu erfinden, sondern es geht vor allen Dingen darum, sie durch einen durchfließen zu lassen.
Ach, wie schön, ja.
Cool. Ich fand es so nett in deiner Mail, die du da geschrieben hattest, letztens hast du geschrieben, herzliche Grüße, in Klammern auch von Bosch. So, als wenn er irgendwie dich noch begleiten würde und neben dir säße.
Das fand ich total nett.
Tut er ja irgendwie in Person deiner Freundin.
Ja, also ich habe auch diese Woche habe ich erst zu meiner Partnerin gesagt, guck mal, so stelle ich mir Fritzi vor. Und also auch Paulina ist total nah angelegt an die Frau, mit der ich zusammenlebe. Ne? Also die kommt nicht aus dem Nirgendwo. So. Es gibt ganz viele Momente, ganz, ganz viele, wo ich irgendwie wüsste, was Bosch sagt oder was Hannes nicht sagt oder was Paulina jetzt machen würde. Und das ist schön, ja. Dadurch geht die Geschichte zumindest für mich noch ein bisschen weiter, ja.
Ja.
Aber das Gleiche gilt auch zum Beispiel, also es gilt auch für andere Romanfiguren. Also in meinem ersten Ding, der Club, gibt es so zwei Figuren, die heißen Hans und Charlotte. Und die sind auch irgendwie noch präsent in meinem Leben. Also die habe ich letztens erst lange nachgedacht über die beiden. Was die wohl heute so treiben.
Cool. Sehr schön.
Cool. Ja, du hast ja quasi nach der Club ist, glaube ich, Ia Stella erschienen, das ja auch zum Bestseller wurde, aber damals eine sehr hitzige Debatte entfacht hat. Ich weiß gar nicht, ob du da noch mal kurz drauf eingehen möchtest. Ich habe mich nur gefragt, wie betrachtest du denn die Sache mit etwas Abstand? Wünschst du dir zum Beispiel, du hättest Stella nie geschrieben? Oder bist du froh, dass es hinter dir liegt? Oder beschäftigt auch dieser Roman dich heute noch? Oder denkst du da an die Geschichte zurück?
Nee, ich würde Stella nochmal genauso schreiben wie damals. Ich hätte mir gewünscht, dass eine interessantere Diskussion geführt wird, als ich sie damals erlebt habe. Irgendwie Stella, für alle, die es nicht gelesen haben, erzählt eine Geschichte aus dem Holocaust 1942, basierend auf einem wahren Fall. Und ist jetzt auch ein paar Jahre her. Ich kann mich wirklich an die Details teilweise gar nicht erinnern, was mir da alles vorgeworfen wurde. Aber ein ganz großer Teil der Kritik rührte daher, dass es Menschen gab, die der Meinung waren, man dürfe keine fiktiven Liebesgeschichten erzählen, die 1942 in Berlin spielen. Und das ist, ich finde, das ist so eine These, das kann man so sehen. Ich bin da anderer Meinung. Ich glaube, natürlich darf man das, natürlich darf Kunst das, natürlich muss Literatur das auch tun in Zeiten, in denen die Zeitzeugen dieser Zeit irgendwie, die uns davon erzählen können, auch gerade den Menschen, denen Unrecht getan wurde, die verfolgt wurden, die gefoltert wurden, in denen die nur noch wenige Jahre zu leben haben. Natürlich müssen da auch junge Autoren wie ich, bin 39, Antworten finden, weiterhin über diesen Terror, den es damals gab, zu sprechen. So, ich hätte mir damals gewünscht, dass irgendjemand außer mir da vehement und außer den Buchhändlerinnen, also die standen ganz eng an meiner Seite und die waren auch der Grund, glaube ich, warum ich heute noch, oder nicht glaube ich, sondern bin ich überzeugt davon, warum ich heute noch Schriftsteller bin. Die haben gesagt, wir stehen zu dem Autor und zu diesem Buch.
Super.
Aber ich glaube, man hätte sehr viel spannendere Gespräche darüber führen können, als die ich dann führen musste. Und ich glaube, also das war für mich eine harte Zeit. Es gibt auch sehr viele Facetten davon, die ich nicht genossen habe und in denen ich unter der Härte der Kritik, die oft auch einfach gemein war, gelitten habe. Und heute würde ich sagen, das gehört zu dieser Arbeit dazu als Autor, die in ganz vielen Facetten großartig ist und man erfährt extrem viel Anerkennung und dadurch auch Gutes. Und ich glaube, es gehört aber eben auch dazu, dass man damit leben muss, wenn jemand sagt, ich finde das Buch nicht gut. Und also ich würde mir eigentlich eine Kultur wünschen, über Bücher zu sprechen, in denen der Satz, dieses Buch hätte niemals geschrieben werden sollen oder dürfen, in denen der nicht vorkommt. Weil ich halte das für eine nahezu vergiftete Art, auf Bücher zu blicken. Aber wenn das so ist, dann hält man das als Autor auch aus. Das ist auch eine interessante Erkenntnis aus dieser Zeit. Wenn ich die Buchhändlerin an meiner Seite nicht gehabt hätte, die mir immer wieder, also einmal öffentlich damals durch einen öffentlichen Brief und zweitens auch durch sehr, sehr viele Gespräche, die bis heute ja geführt werden, also bis heute sagen mir irgendwie Menschen, dass sie das nicht verstanden haben. Das war ganz oft so, dass Leute wussten, was da sollte. Und dass sie versuchen, mir Mut zu machen und sagen, lass dich nicht entmutigen, auch wenn du irgendwie solche Gemeinheiten über dich lesen musst. Und das wiederum ist großartig, ne? Also so aufgefangen zu werden von Menschen, die ich teilweise gar nicht kenne. Sondern die sich mit einem solidarisieren und einem Mut zu sprechen, einfach weil sie an die Freiheit von Literatur glauben. Weil sie glauben, Literatur darf manchmal auch unbequem sein darf uns manchmal auch zwingen, uns unbequem Fragen zu widmen, Das fand ich rührend und rückblickend ist das der große Gewinn dieser Zeit.
Das finde ich auch super schön, dass du das so siehst und für dich sehen kannst. Und wie ging es dir dann vor der Veröffentlichung für Polina? Warst du sehr aufgeregt?
Ja, ich hatte, ja, ich, es war schrecklich, ehrlich gesagt. Also das ist was, was ich wirklich bedauere, ist, dass ich nicht einen Atemzug lang das genießen konnte. Und es ist ja auch jetzt wieder so gewesen, dass also für Polina der neue Roman wurde teilweise sehr gelobt und er ist glücklicherweise auch sehr, sehr positiv besprochen worden. Und dann hat es da ein paar Kritiken gegeben, die waren auf so eine verstörende Art und Weise gemein und boshaft, dass ich und da habe ich mit gerechnet, weil ich es einfach kenne. Ich werde einfach leider von manchen Medien, da muss ich gar nicht, also ich lese das seit Jahren jetzt auch nicht mehr, aber da muss ich einfach, das muss ich gar nicht aufschlagen, da weiß ich sowieso, dass die das niedermachen wollen. Und das wusste ich auch bei Polina und genau so ist es dann auch gekommen. Und was mir in manchen Momenten nicht gelungen ist, ist zu sehen, dass das aber eigentlich egal ist.
Ja.
Sondern was wirklich zählt, auch da wieder, seid ihr. Ne? Was wirklich zählt, sind die Menschen, die in den Buchhandlungen stehen und sagen, lesen Sie doch mal die erste Seite. Ich kann mich wirklich nicht beschweren, weil für Polina, dass es zu wenig gekauft worden wäre oder dass irgendjemand mit irgendeinem boshaften Text dafür gesorgt haben könnte, dass es nicht gekauft wird, weil es wurde halt mehr verkauft als jedes andere Buch in diesem Frühjahr. Ja,
finde ich großartig, ehrlich.
Das macht es natürlich leichter, damit umzugehen. Und gleichzeitig, ich habe letztens, saß ich in der großartigen Buchhandlung Rombach in Freiburg, so ein Tempel eigentlich für auch Literatur, weil sie sehr groß sind für eine unabhängige Buchhandlung. Und da hatte ich die letzte Lesung meines Frühjahrs. Und jeden Tag, 40 Lesungen am Stück, wurde ich darauf angesprochen, wie ich mit der Kritik umgehe, die sehr viele Leute als sehr hart irgendwie wahrnehmen. Härter als bei anderen Autoren. Und ich habe da wirklich auch irgendwann angefangen, ernsthaft drüber nachzudenken, weil man legt sich dann am Anfang irgendwie so elegante Antworten zurecht. Und irgendwann habe ich dann so gedacht, dem Kritiker, den alle kennen, ist Marcel Reich-Ranicki. Ne?
Na, hör auf.
Und alle kennen den und man hört ja auch oft, ja, also so einen gibt es ja nicht mehr und so, was ich nicht wirklich beurteilen kann. Aber ich weiß, wie der die Autoren niedergemacht hat und was der gesagt hat in der Öffentlichkeit über Menschen, die sich teilweise jahrelang Zeit genommen haben, ein Buch zu schreiben. Auch für ihn. Ne?
Ja.
Und ich habe mich dann gedacht, mit dieser Brutalität, mit der darüber gesprochen wird, was jemand geschaffen hat, ne? Mit der eigenen Fantasie, mit einer Gemeinheit, ne? Habe ich mich gefragt, wollen wir so miteinander sprechen? Und dann habe ich mich gefragt, was sagt das eigentlich über uns aus, wenn wir das gut finden, dass wir uns anschauen, wie jemand im Fernsehen in 5 Minuten ein ganzes Buch niedermacht und möglicherweise auch einen Autor davon abhält, das nächste zu schreiben. Ne?
Ja, oder Bücher in die Tonne zu werfen, in die Mülltonne zu werfen.
Das ist zum Glück nie passiert, aber auch das finde ich nicht schön. Ja? Ich finde, egal was jemand macht, auch wenn wir es nicht gut finden, ne, dann finde ich, eigentlich hätten wir etwas davon, wenn wir respektvoll irgendwie miteinander umgehen. Ich finde auch ganz vieles nicht gut. Ne? Ich erwarte auch nicht, dass ich von allen gut gefunden werde. Aber ich würde mir wünschen, ein bisschen mehr Anstand manchmal in der Besprechung der Bücher erkennen zu können.
Mhm. Also, ja, und so hanebüchenes Zeug wie diesen was Maniac Pixie, was war ein Käse, also mit den ich habe mir nur gedacht, wo bist denn du groß geworden? Dass du solche Frauen
nicht kennst. Ich muss dazu sagen, ich kenne die Details nicht. Ich kenne tatsächlich, ich habe das große Glück, dass die Pressechefin von Diogenes, Henriette, alles liest und mir dadurch erspart, eine einzige Zeile zu lesen.
Du hast einen Filter eingebaut sozusagen.
Ja, ich habe über für Polina keinen einzigen Satz gelesen. Mhm. Und also
ich kann auf jeden Fall nur sagen, ich habe für Polina geliebt. Es ist mir wie ein Musikstück begegnet. Man könnte sogar sagen, es ist durch mich hindurch geflossen. Denn die Geschichte wird ja, also die Geschichte von Hannes und Polina wird ja von der Musik getragen. Das Klavier ist da auch ein sehr tragendes Element, sowohl aktiv als auch inaktiv. Ich habe mich gefragt, was hast du denn für eine Beziehung zum Klavier, zur Klaviermusik? Wie hast du zu ihm gefunden und woher stammt dein ganzes Wissen, was du in deinen Roman hast einfließen lassen? Man könnte ja meinen, du hast das Klavier studiert. Also wenn man das Buch gelesen hat, dann ist man ja hinterher mindestens um 20 verschiedene Klavierarten und klassische Musikstücke reicher. Das ist ja unfassbar.
Ja, ich spiele kein Klavier.
Ach, witzig.
Und ich habe einfach recherchiert. Also ich habe einen Teil, finde ich, dieser Arbeit als Schriftsteller, den ich so schön finde, ist die Einladung, dass man sich mit völlig nebensächlichen Dingen des Lebens ganz intensiv beschäftigen kann und sie zur Hauptsache machen kann. Zum Beispiel im Fall von Für Polina, für mich alte Klaviere und Flügel. Da wusste ich wirklich nichts von. Und ich habe sehr viel gelesen, also es gibt ganz tolle Bücher darüber, die verschollenen Klaviere Sibiriens zum Beispiel. und dann habe ich Menschen zugehört. Ich hatte das Glück in Leipzig, dass ein Leipziger Klavierbauer Gefallen daran gefunden hat, mir zu helfen bei diesem Projekt und mich mit zur Arbeit genommen hat. Und dann auch irgendwie, als ich das Buch geschrieben hatte, das gelesen hat und irgendwie die größten Unfug-Gedanken von mir rausgeworfen hat. Und so Stück für Stück habe ich mir durch Gespräche, durchs Zuhören, durchs Lesen mir dieses Wissen versucht anzueignen, das notwendig ist, um dann über Hannes Prager und seine Liebe zum Klavier zu schreiben.
Ja, wow. Schön. Jetzt, ich weiß, ich musste dann erstmal googeln, wie sich das gestrichene F angehört. Das wollte ich unbedingt wissen. Das
ja, ich war so mal cool. Sehr lange mit einer Sängerin zusammen.
Ah!
Also das muss ich schon sagen. Also das, das habe ich gehört. Das habe ich auch gehört. Da habe ich aber jemand anders zugehört.
Das fand ich cool.
Die hat irgendwie bei euch um die Ecke hier am Gärtnerplatztheater in München hat die gesungen.
Ah!
Wie schön.
Als sehr junger Mann. Ich war 19, als ich nach München gekommen bin, habe ich die kennengelernt, die war ein bisschen älter als ich. Und dann habe ich mir die war die Soubrette am Gärtnerplatz, ja. Das heißt, die hat die so leichten, also die jungen Frauenrollen gespielt. Und dann so die Papagena in der Zauberflöte und Eliza Doolittle in My Fair Lady und so. Und dann saß ich praktisch dreimal die Woche im Gärtnerplatztheater und hat mir das immer alles angeguckt.
Wie schön. Das ist cool. Und sag mal, dein Roman hat ja ein offenes Ende so ein bisschen. Könnte es denn eine Fortsetzung geben vielleicht?
Das werde ich häufig gefragt. Also ja, kann es geben. Oh. Erstmal nicht. Ich glaube, ich glaube, es wäre ein großer Fehler, für mich, ne, als Autor. Ich glaube auch, es gibt Autorinnen, denen das gelingt. Also so Caroline Wahl hat es ja super gemacht. Aber für mich wäre das, glaube ich, ein Fehler, weil Polina war für mich mit allem, was dazugehört, mit die Rezeption, die großartigen Nachrichten, die ich bekomme von Menschen, die das gelesen haben, irgendwie die überwältigende Zuneigung der Buchhändlerin, das kann ich nicht reproduzieren. Mhm. Auch nicht mit einer Geschichte nur über Bosch und Fritzi. ich glaube, ich sollte also jetzt erstmal versuchen, irgendwie nicht zusammenzuklappen unter dem ganzen Stress und Druck irgendwie, der auch damit verbunden ist, auf einmal so im Licht zu stehen. Also, da habe ich auch nicht gedacht, ehrlich gesagt. Was mir zum Beispiel unglaublich schwer gefallen ist, ist Lesungen abzusagen zum ersten Mal in meinem Leben. Wir hatten halt mehr Anfragen, als das Jahr Tage hat. Das
Wahnsinn. Fand
ich sehr, sehr unangenehm jetzt. Das haben wir irgendwie letzte Woche gemacht.
Ja.
Und da habe ich echt so, deswegen habe ich das auch selber gemacht.
Das fand ich unfassbar süß, ehrlich. Also direkt kam eine Mail von dir ins Postfach. Also das fand ich wirklich eine total schöne Nummer.
Dankeschön. Ich bin ja auch einfach dankbar bei dir. Also ich meine, ne, gerade so die unabhängigen Buchhandlungen, die sich entscheiden, dich einzuladen als Autor, das ist irgendwie mit ganz viel Arbeit verbunden und Überstunden und Kosten und so. Und das ist eigentlich eine Ehre, das machen zu dürfen. Ne? Ich habe überall in Deutschland solche Lesungen gemacht, irgendwie in Ravensburg bei Anna Rahm, irgendwie in Hamburg bei Lüders und bei den Kleinen, ne? In irgendwie Freiberg in Sachsen und irgendwie in Paderborn, irgendwie kurz vor Holland. So. Und gleichzeitig lesen bedeutet, du kannst nicht schreiben. Also ich zumindest nicht. Ich kann nicht gleichzeitig auf Lesereise sein und ein Buch schreiben, und ich bin an erster Stelle Schriftsteller. Mhm. Und also wir machen noch ein paar Lesungen, aber ich packe das einfach nicht. Es ist, also ins Licht treten und vor jeden Abend vor Leuten zu sein und die immer aufgeregt zu sein und immer Hotelzimmer und so, das zehrt sehr an mir. Also ich genieße das auch, ich bin da unendlich dankbar für, aber ich möchte, dass ich bei jeder Lesung denke, was für ein Geschenk, dass ich hier lesen darf. Und ich habe Angst, dass das irgendwann vorbei wäre. Und ich glaube, beim nächsten Buch sollte ich was machen, was ganz anders ist. Also ich glaube, ich sollte irgendwie so weit weg von für Polina wie nur möglich sein, damit ich mich nicht selber an Polina messe.
Ich freue mich, wenn du jetzt sagst, was ganz was anderes, was ich mich jetzt frage, du hast jetzt 5 Bücher rausgebracht und du hast bei 5 verschiedenen Verlagen veröffentlicht, ja? Wir haben deinen ersten Roman, Der Club, bei Kein und Aber, Stella bei Hansa, Noah und Unschuld, die waren bei einem, ne? Penguin Random House, und jetzt für Polina bei Diogenes. Jetzt hast du vorhin ja schon gesagt, das ist wie ein Traum, ist ein Traum in Erfüllung gegangen. Ist jetzt Diogenes deine Heimat? Hast du jetzt deine Heimat gefunden? Oder könntest du dir vorstellen, wenn es ein neues Werk gibt, an dem du gegebenenfalls vielleicht auch schon arbeitest oder Ideen hast, wird es woanders erscheinen oder wird es vielleicht wieder bei Diogenes erscheinen?
Das wird in jedem Fall bei Diogenes erscheinen. Also ich wüsste jetzt nicht, dass irgendjemand jemals von Diogenes weggegangen ist. Diogenes ist auf so vielen Ebenen ein Traumverlag. Und alle, also die 3 Verlage, die ich vorher kennengelernt habe, waren alle toll. Ja, ich bin da mit allen befreundet und sehr dankbar, dass die mich begleitet haben auf dem Weg als Autor in ganz unterschiedlichen Abschnitten meines Schreibens. Aber Diogenes ist eine Leidenschaft bei jedem, den ich da kennenlerne. Ich habe heute mit meiner Lektorin Kathi Hertsch erst telefoniert und habe ihr tatsächlich, weil heute diese Nachricht kam mit den 100.000 verkauften Exemplaren von Polina, und habe ihr einfach gedankt für, ich habe einfach nur, ich habe gesagt, danke für die Arbeit an diesem Roman und für das letzte, für die letzten anderthalb Jahre. Weil wie die Menschen sich identifizieren mit so einem Werk, das ist ganz, ganz besonders. Ich habe manchmal das Gefühl, dass Philipp Kehl, den ich für einen wirklich großen Verleger halte, so genau weiß, was Diogenes ist und bleiben soll. Der extrem, so erkläre ich mir das, ich weiß es nicht genau, aber ich habe das Gefühl, alles da ist handverlesen. Und das merkt man. Der Umstand, dass die Pressechefin von Diogenes jeden Text über mich liest und mir dann sagt, was drinsteht und so es so verpackt, dass es nicht so wehtut, ist nicht normal. Das ist nicht normal. Also das ist nicht Standardprogramm. Ne? Der Umstand, dass die sagen, naja, dein Buch handelt ja von einem Musiker, vor Erscheinen, das war bevor Cipolline auf 1 war und bevor wir überhaupt ein einziges Exemplar verkauft haben, als ich ein Autor war, wo man auch hätte denken können, das geht jetzt richtig schief. Ne? Also die Möglichkeit, dass das Buch kein Bestseller wird, die war gegeben. Ne? Das hätte gut sein können. Da haben die gesagt, wir wünschen uns im Veranstaltungsteam von Diogenes, wir wünschen uns, dass dieses Buch zusammen mit einem Konzertpianisten auf die Bühne kommt. Und haben möglich gemacht, dass wir, und das werden wir auch fortsetzen, so diese musikalischen Lesungen aus Cipolline machen. Und das ist so großartig. Ja? Also das ist so toll, Menschen zu haben, die Dinge sehen in diesem Werk, die man sich selbst gar nicht traut zu sehen, weil man nicht größenwahnsinnig sein möchte. Und da werde ich nie wieder weggehen.
Schön.
Da sage ich nur, hast du Tollkraut gegessen?
Ja.
Das finde ich eine fantastische Nachricht, weil das habe ich mir erhofft, weil ich finde auch, ihr seid so ein perfektes Match.
Ja.
Ja.
Naja, und es ist halt der Verlag von Benedikt Wells und Daniela Krien und John Irving und Ian McEwan und so, das sind meine ganzen Vorbilder.
Also, und Stefanie von Schulte.
Ja, ich kann mir gar nicht vorstellen. Also ich habe die ganze Zeit Angst, dass es da mal so ein Sommerfest oder so gibt. Ich könnte da gar nicht hingehen.
Oh Gott, Sommerfest Diogenes. Oh, da möchte man Mäuschen sein.
Ja, ja, ich auch.
Schön. Apropos Diogenes, soll ich mal weitermachen mit den Buchempfehlungen am Schluss? Da wäre nämlich auch eins von Diogenes dabei. Steffi, was sagst du?
Ja, finde ich gut.
Ja. Dann machen wir das nämlich. Genau, bei Diogenes ist nämlich auch eine Autorin, die ich heiß liebe. Und das ist Stefanie vor Schulte. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt, Takis.
Das ist der schwarze Hahn, oder?
Ja, ja, ja. Also es sind alle ihre Bücher. Ich finde alle drei großartig. Jetzt für heute, weil ich empfehle mal Bücher, von denen ich denke, die könnten auch so in den Treibsand mitpassen sozusagen. Wäre meine Empfehlung eben Der Junge mit schwarzem Hahn. Eine wunderbare Geschichte über einen Jungen, der in so einem Dorf, in einem sehr schmutzigen Dorf mit nicht guten Menschen groß wird. Und der ist da so die Lichtgestalt. Der sieht in jeder das Gute und der hat so einen magischen Aspekt, so ein bisschen wie bei Hannes, das mit der Melodie, immer einen schwarzen Hahn unterm Hemd, der ihm Ratschläge gibt und der ihm weiterhilft. Und dann werden aus diesem Dorf Kinder entführt und der Junge macht sich dann eben auf die Suche nach diesen Kindern. Großartig geschrieben mit ganz, ganz viel Input zwischen den Zeilen, den man sich dann da selbst für sich rausziehen kann. Also auch eine großartige Geschichte. Das zweite ist von John Williams, Der Stoner.
Großartig.
Ja, großartiges Buch. Ich habe es geliebt. Das habe ich ausgewählt, weil die Hauptfigur des Romans William Stoner, da ging es mir so ein bisschen wie manchmal mit dem Hannes, den möchte man einfach zwischendrin mal ein bisschen schütteln. So, jetzt komm, jetzt mach dich auf und jetzt trau dich und lass dich nicht so hängen. Und da ging mir das so ein bisschen ähnlich. Wunderschöner Roman, ursprünglich schon 1965 gedruckt. Leider erlangte der Autor, auch der John Williams, erst posthum wirkliche Bekanntheit. Und es geht eigentlich darum, es ist ein sehr stiller Roman, aber sehr, sehr schön, dass der Protagonist ist Sohn eines armen Farmehepaars und der wird zum Studium der Landwirtschaft auf die Uni geschickt und entdeckt dort seine Liebe zur englischen Literatur und der bleibt er sein Leben lang treu. Der wird auch vom Leben ordentlich mitgenommen, durchgeschüttelt, aber auch sich selbst bleibt er irgendwie treu. Also, wunderschön geschrieben. Das letzte ist ein bisschen was locker leichteres, hat aber auch so einen kleinen magischen Hint, so einen kleinen magischen Aspekt. Und das ist von Andreas Izquierdo, Das Glücksbüro. Total nette, schöne Geschichte mit viel Liebe, viel Weisheit, fand ich. Und da geht es um Albert Glück. Und Albert Glück ist ein etwas seltsamer Kauz. Der arbeitet in einem Amt für Verwaltungsangelegenheiten und er macht nichts anderes als tagtäglich, der wohnt da auch, Formulare abzustempeln, Dienstvorschriften zu unterschreiben und da fühlt er sich super wohl. Aber eines Tages lehnt jeden Antrag eigentlich immer nur ab. Das macht er so, das gehört so dazu. Und eines Tages landet ein Antrag auf seinem Tisch. Und der ist sehr, sehr außergewöhnlich, weil auf dem wird nämlich nichts beantragt. Und das macht ihn so stutzig, dass das irgendwas in ihm aufweckt. Und er tut alles, um diesen Antrag loszuwerden, funktioniert aber nicht. Er kehrt immer wieder auf seinen Schreibtisch zurück. Und dann trifft er auf die Antragstellerin. Und die stellt sein Leben ganz schön auf den Kopf. Also auch traumhaft schöne Geschichte. Und damit sind wir tatsächlich schon am Ende unserer heutigen Welle angekommen. Besucht die Glockenbach-Buchhandlung, spitzt in unser Schaufenster und schmökert durch unsere Regalreihen. Besucht Literaturradio Hörbahn, die Plattform, auf der die Glockenbach-Welle läuft. Steffis Blog, Nur Lesen ist schöner. Da findet ihr dann auch den Hintergrundbericht mit allen Titeln, die heute genannt wurden, mit den ganzen wundervollen Empfehlungen von Takis. Die findet ihr dann alle dort und schaut natürlich auch bei uns auf Instagram oder Facebook vorbei. Hier werden wir dann auch ein paar Impressionen festhalten. Ansonsten bleibt Wellenreiter, bleibt Wellenreiterinnen und vor allem bleibt gespannt, was noch so auf euch zuschwappt. Das war die 30. Ausgabe der Glockenbachwelle.
Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Anchor, Spotify, Apple Podcast, iTunes, Google Podcasts, radio.de und viele andere mehr.